willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina Latleif und ich freue mich heute mit Jan Eggers, dem Nachhaltigkeitsmanager von unserem indischen Textilproduzenten Purecots, mich zu unterhalten. Und ich studiere zurzeit für ein Semester in Mumbai und habe deswegen heute mal die Gelegenheit genutzt, Jan in seinem Büro hier in Mumbai zu besuchen. Deswegen könnte es auch dazu kommen, dass ihr Hintergrundgeräusche hört. Da müsst ihr dann einfach dran denken, dass das eben der ganz normale Großstadtwahn aus Mumbai ist. Wir von Melaware kennen dich, lieber Jan, eigentlich schon seit einer ganzen Zeit, als du damals noch für die nachhaltige Modemesse Innertex als Pressesprecher gearbeitet hast. Und dann hast du ja im Sommer 2018, war das glaube ich, für Fairtrade im Rahmen der Fashion Revolution Week bist du mit Amit Narke, unserem Textilproduzenten, zusammen mit seinem Mitarbeiter Hassu quer durch Deutschland gezogen und hast eben so eine Fairtrade-Tour organisiert oder begleitet. Danach ging es dann in meiner Erinnerung eigentlich ziemlich schnell und du bist oder hast die Entscheidung getroffen, nach Indien zu ziehen, um für Purecots in Umagam, Gujarat und auch hier in Mumbai zu arbeiten. Jan, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen und sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du angefangen hast, bei Purecots zu arbeiten.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einführung, liebe Katharina. Mein Name ist Jan Eggers und wie du schon richtig gesagt hast, bin bei Purecots Nachhaltigkeitsmanager und auch Fairtrade Officer, dazu später mehr. Wie bin ich dazu gekommen, nach Indien nicht auszuwandern, aber zumindest für längere Zeit zu ziehen und hier zu leben und zu arbeiten? Also angefangen hat das Ganze eigentlich 2017, wo ich das erste Mal nicht in Indien war, aber zumindest bei Purecots und die Textilproduktion hier persönlich besichtigt habe für 3 Tage und mich Purecots da einfach positiv beeindruckt hat im Vergleich zu den Textilproduktionen, die ich im Vorfeld gesehen habe, und habe natürlich auch da den Erstkontakt mit Amit gehabt und dann ist der Kontakt bestehen geblieben, also da haben wir eine Beziehung hergestellt und im darauffolgenden Jahr, also 2018, war ich dann als Fairtrade-Referent unterwegs und in diesem Rahmen dann eben fand ja auch im April die Fashion Revolution Week statt und dort hat Fairtrade das erste Mal so eine Fairtrade Roadshow geplant und umgesetzt. Das heißt, wir haben diverse Universitäten besucht und da wurde eben Amit Narke mit seinem Näher Hasmukh Dhoti eingeladen und hat dann eben Einblicke in die Textilproduktion gewährt und Hasso hat dann eben aus seinem persönlichen Leben erzählt und welche positiven Auswirkungen Fairtrade und die Arbeit bei einem nachhaltigen Textilproduzenten auf ihn hat. Und ich habe halt da den Feel-Good-Manager gespielt oder gebeamt und die beiden die ganze Zeit über in Deutschland begleitet und alles im Hintergrund organisiert und mich um das Wohl der beiden gekümmert. Und eben während dieser Woche hat Amit mich einfach mehrfach angesprochen und gesagt, oder mir angeboten, doch für ihn in Indien zu arbeiten, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Mhm. Und ich habe das erstmal natürlich dankend angenommen, dieses Angebot, aber auch irgendwie wieder direkt aus meinem Kopf verbannt, weil ich war zwar damals schon in Indien gewesen und mag das Land, die Leute und die Kultur, aber ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie nach Indien für längere Zeit auszuwandern. Und aber irgendwie ließ mich der Gedanke nicht los und ich wollte schon immer ins Ausland für längere Zeit, um dann meine Erfahrungen zu sammeln, was sich vorher einfach nicht gegeben hat. Und dann haben sich die Dinge in Deutschland etwas anders entwickelt und ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt einfach mal so eine richtige Pause von Deutschland und wollte einfach mal mich in ein großes Abenteuer stürzen. Und dann habe ich entschieden, okay, let's do it. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich möchte halt nicht zu den Menschen gehören, die halt am Ende ihres Lebens irgendwie dann quasi irgendetwas bereuen. Und das hätte ich definitiv bereut.
Und du hast ja auch total den Perspektivwechsel dadurch auch nochmal bekommen. Hast in Deutschland irgendwie auch schon in dem Bereich gearbeitet, aber hier sieht das ganze Thema wahrscheinlich auch nochmal anders aus. Und ist auch spannend, von der Seite dann nochmal darauf zu gucken. Ja, was ich mich noch gefragt habe, ist, mit welcher Vision bist du denn am Anfang nach Indien gekommen, als du hier ankamst? Was wolltest du quasi erreichen, verändern?
Ich wollte die Welt verändern. Nee, also das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte schon irgendwie die Vision, dass ich hier wirklich vieles vorantreiben kann vor Ort. An kleinen Stellschrauben drehen kann, die sich dann halt irgendwie positiv auswirken. Aber ich musste halt in den ersten Monaten feststellen, dass das alles nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich da vielleicht doch noch mit meinem westlichen Verstand an die Sache herangegangen bin. Und das funktioniert halt in Indien so nicht. Das heißt, da muss man sich halt komplett umstellen und den Gegebenheiten vor Ort anpassen, das heißt, den Menschen und der Arbeitsweise und ein bisschen verstehen lernen, wie die hier einfach so ticken, damit man halt dann Dinge umsetzen kann. Und da habe ich mich halt am Anfang ein bisschen schwer getan, deswegen habe ich mich von meiner großen Vision hier nicht umzukrempeln, aber halt auf ein ganz anderes Nachhaltigkeitslevel zu heben, habe ich mich erstmal von ein bisschen distanziert und mir gesagt, okay, ich muss hier jetzt einfach ganz kleine Brötchen backen, und um halt ein langfristiges Ziel zu erreichen. Und da bin ich jetzt einfach dabei. Und seitdem ich da quasi meine Einstellung geändert habe, läuft es auf jeden Fall auch deutlich besser. Mhm. Genau, also meine Vision ist nach wie vor natürlich, Pure-Cots quasi noch nachhaltiger weiterzuentwickeln, als sie eh schon sind. Weil da ist definitiv, auch wenn wir natürlich nachhaltiger Textilproduzent sind und auf nachhaltige Textilien setzen, trotzdem natürlich noch Luft nach oben. Und da möchte ich einfach das Maximale rausholen. Hm. Also alles, was halt vor Ort möglich ist und mit meinen Mitteln einfach auch möglich ist, möchte ich einfach umsetzen.
Ja, aber ich finde, das ist generell so ein Punkt, den ich auch hier total wichtig finde. Man muss sich halt mehr auch in die Leute hier hineindenken und in deren Lebensumfeld, und um dann wirklich auch deren Nachhaltigkeit verstehen zu können. Das ist echt, finde ich, immer wichtig.
Genau, das ist für die einfach auch sehr schwierig, weil die haben ja die einfachen Leute in Anführungsstrichen, die jetzt da vom Dorf kommen, und Umaga würde ich jetzt definitiv nur als größeres Dorf bezeichnen, die wissen ja gar nicht, was Nachhaltigkeit ist. Also die haben sich da noch nie mit beschäftigt, und klar, die arbeiten für nachhaltige Textilproduzenten, aber für die ist es halt ein Job wie jeder andere auch. Klar merken die da Unterschiede, aber ich kann von denen nicht erwarten, dass die jetzt hier meine Leidenschaft teilen und genau wissen, worum es geht und warum fängt der Jan jetzt hier mit Mülltrennung an und redet von Recycling und Plastik reduzieren, und so weit kommen die einfach gar nicht gedanklich.
Ja, die haben vielleicht halt auch jetzt erstmal primär andere Sorgen, und dann muss man ihnen vielleicht auch Anreize setzen, warum das Sinn macht, Müll zu recyceln, oder das vielleicht auch für persönliche Vorteile haben kann.
Und es dauert halt einfach ein bisschen länger. Genau. Man muss da sehr viel Geduld mitbringen.
Ja, ich meine, in Deutschland kriegen wir das so rein indoktriniert von der Schule an, in der Uni und so weiter. Es ist halt hier ein anderes Level vielleicht auch. Ja. Und da muss man sich dann erstmal reindenken. Was gefällt dir denn an deiner Arbeit hier besonders? Was sind Punkte, wo du sagst?
Also mir gefällt definitiv die Vielfalt an meiner Arbeit. Also es wird mir quasi nie langweilig, weil jeder Tag einfach anders ist. Weil ich kann jetzt hier nicht jeden Tag durchplanen, weil es kommt immer irgendwas dazwischen. Es passieren auch viele Dinge unerwartet, und ich werde quasi vor Herausforderungen gestellt, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Und das bietet halt sehr viel Abwechslung, die ich auch einfach sehr schätze. Also, weil ich sonst dazu tendiere, dass mir halt schnell langweilig wird, wenn ich quasi jeden Tag dasselbe Programm abspule. Also das bereitet mir da große Freude, fordert mich natürlich auch heraus. Aber das sehe ich einfach als sehr positiv an, weil mir das natürlich sehr viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet, als wenn ich jetzt da wirklich jeden Tag dieselben Dinge einfach nur tun würde. Und mir gefällt einfach auch die gewisse Entspanntheit der Menschen. Also die sind halt nicht so, klar arbeiten die auch viele, aber die arbeiten einfach anders als wir. Die sind da nicht so durchgetaktet und da genießt man auch zwischendurch dann einfach mal die Tasse Chai. Hm. Lässt dann einfach mal alle fünf gerade sein. Und da kann man, oder ich insbesondere, kann einfach schon viel von lernen. Also die sind einfach insgesamt ein bisschen entspannter, vielleicht auch ähnlich wie die Südeuropäer. Die sind ja auch nicht so verbissen. Da ist das ja bei uns schon, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen anders. Die sind einfach sehr durchstrukturiert. Ja. Da muss alles genau so laufen, wie man das durchgeplant hat. Und das funktioniert hier nicht. Und fand ich am Anfang ein bisschen erschreckend, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz charmant. Weil das erfordert natürlich auch, dass man einfach deutlich flexibler ist und die Dinge so akzeptiert, wie sie sind.
Es wurde uns am Anfang auch direkt am Uni-Alltag gesagt, ja, India is very flexible. Und da muss man sich dann halt auch erstmal dran anpassen und an die Flexibilität gewöhnen.
Und es gibt für alles eine Lösung.
Genau. Am Ende klappt es dann doch immer alles, auch wenn man denkt, oh Gott, wie soll das jetzt wieder klappen? PureCots ist ja die erste Näherei, die nach dem neuen Fairtrade-Textilstandard zertifiziert wurde und sich damit auch verpflichtet hat, innerhalb der nächsten 6 Jahre 1.000 Angestellten existenzsichernde Löhne zu zahlen. Seit Januar diesen Jahres sind wir bei Melaware zusammen mit Brands Fashion auch einer der ersten 2 Lizenzpartner für Textilien nach dem Fairtrade-Textilstandard. Das heißt, unsere Vision eines komplett fair produzierten Textils rückt in eine immer greifbarere Nähe. Und das heißt also, dass unsere Produkte, die ja eh schon nach dem Fairtrade-Cotton-Standard zertifiziert sind, dann hoffentlich bald auch nach dem neuen Fairtrade-Textil-Standard zertifiziert sind. Vielleicht hier nochmal als kleine Erklärung. Fairtrade-Cotton bedeutet ja aktuell, dass die Farmer faire Preise sowie eine Prämie für ihre Baumwolle bekommen. Außerdem stellt der Fairtrade-Cotton-Standard auch die Basic ILO-Sozialkriterien entlang der gesamten Lieferkette sicher. Jedoch aktuell bedeutet das aktuell eben nicht, dass alle Menschen, die nach den Baumwollbauern in der Lieferkette kommen, also zum Beispiel auch die Entkörnungsbetriebe oder die Menschen, die in den Weber- und Spinnereien arbeiten, die werden nicht unbedingt mit fairen Löhnen bezahlt, sondern bekommen meistens einfach die flächendeckenden Mindestlöhne, der meistens eben viel zu gering ist. Ja, für den neuen Fairtrade-Textilstandard soll sich das jetzt allerdings ändern. Und noch in diesem Jahr soll laut Fairtrade eine Spinnerei sowie ein Entkörnungsbetrieb nach dem neuen Standard zertifiziert werden. Und ihr seid ja eben, wie eben auch schon gesagt, die Ersten, die als Konfektionierer schon zertifiziert sind. Und erst wenn alle Schritte der Textilherstellung wirklich nach diesem neuen Fairtrade-Textilstandard zertifiziert sind, also von der Entkörnung der Baumwolle über die Garn- und Stoffproduktion bis hin zur Näherei, dann dürfen Unternehmen wie wir bei Melaware eben auch das Fairtrade-Textilsiegel für unsere Produkte verwenden. In Deutschland sind Living Wages momentan in der nachhaltigen Modebranche zwar inzwischen in aller Munde, aber dass diese wirklich konsequent in allen Schritten der Lieferkette gezahlt werden, ist leider immer noch einzigartig. Und genau darauf arbeitet eben der neue Fairtrade-Textilstandard hin. Und da bist du ja auch relativ aktiv in das Thema involviert gewesen. Da wollte ich dich, Jan, jetzt nochmal fragen, was war denn deine Rolle beim Fairtrade Living Wage Projekt und bei dem neuen Fairtrade Textilstandard?
Ja, da kann ich gerne was zu erzählen. Also ich habe ja bei PureCots im April angefangen, letzten Jahres 2019. Und das ist mal das richtige, das Audit für den Fairtrade Textilstandard fand im Februar 2019 statt. Und nach jedem Audit bekommt man ja eine Liste an sogenannten NCs, also Punkten, wo man quasi die Standards nicht komplett einhält, sogenannte NCs. Und die galt es natürlich in erster Linie erstmal abzuarbeiten, weil bevor man diese Punkte nicht abgearbeitet hat, also Lösungen erarbeitet hat, bekommt man quasi nicht das Zertifikat. Das heißt, damit war ich dann die ersten Monate erstmal beschäftigt. Und was am Ende dazu geführt hat, dass wir dann Ende Oktober quasi alles abgearbeitet haben und dann das Zertifikat letzten Endes im November 2019 bekommen haben.
Ja, Gratulation nochmal dazu. Ihr seid
also da schon
die
recht
weltweit Ersten, die sich da zu dem neuen Standard als Produktionsstätte committed habt und bereit erklärt habt, da jetzt einfach systematisch die Löhne zu erhöhen über die nächsten 6 Jahre. Und dass ich glaube, Henning hat mir erzählt, dass dadurch im sechsten Jahr sogar 1 Million Euro an mehr Lohnkosten für PureCuts entstehen. Und es muss ja auch irgendwo gezahlt werden. Und es muss ja auch von euren Brands, die bei euch produzieren, gezahlt werden. Und ich glaube, da habt ihr euch echt auf einen schwierigen, aber auch einen grandiosen und super Weg eingelassen.
Ja, also ich kann da gerne noch was zu den Living Wages erzählen. Also vorweg, also ich würde nicht sagen, dass jetzt PureCuts die Leute schlecht bezahlt. Also wir zahlen schon mehr als die Minimum Wages in Indien. Aber natürlich gibt es trotzdem eine große Lücke zwischen Minimum Wages und den eigentlichen Living Wages. Weil man kennt das ja auch ein bisschen aus Deutschland. Der Mindestlohn, würde ich jetzt sagen, deckt jetzt auch nicht immer alles ab, was man zum Leben braucht, oder grenzt einen natürlich auch irgendwie im Leben etwas ein. Und deswegen gibt es halt den Ansatz der existenzsichernden Löhne oder der Living Wages, die einem einfach einen viel mehr Spielraum ermöglichen sollen, sein Leben einfach anders zu gestalten. Und gerade hier in Indien ist das natürlich, oder auch in anderen Ländern des globalen Südens, Menschen haben natürlich da große Familien zu ernähren. Manche Männer ernähren ihre Familien alleine, und wenn die natürlich dann eben nur mit Minimum-Wages zurechtkommen müssen, ist das halt manchmal einfach sehr schwierig oder nahezu unmöglich, die Familien vernünftig zu ernähren, die Kinder zur Schule zu schicken, Rücklagen natürlich auch zu bilden für unvorhergesehene Situationen. Und da setzen halt die Living Wages an, die eben einfach viel mehr abdecken und das eben ermöglichen sollen. Und ja, da haben wir uns jetzt quasi auf die Reise begeben. In den nächsten 6 Jahren, also wir wollen es in 5 Jahren schaffen, also bis 2025, Living Wages an alle, ich sag's mal, Arbeiter zu zahlen. Also das Management ist natürlich davon ausgeschlossen, und werden halt jetzt ab April 2020 quasi jedes Jahr die Löhne so anheben, dass wir halt im Jahr 2025 alle Arbeiter quasi mit Living Wages entlohnen können. Und das erfordert, wie du schon richtig gesagt hast, im letzten Jahr insbesondere ein hohes finanzielles Commitment unserer Seite. Also diese Mehrkosten zwischen Living Wages und den Minimum Wages betragen so circa 1 Million Euro, wenn es jetzt bei diesen 1000 Arbeitern bleibt. Also das kann natürlich auch schwanken, es wird schwanken. Und die Minimum Wages steigen ja auch kontinuierlich, also da wird es immer wieder Veränderungen geben. Also es ist jetzt keine fixe Summe, aber so um den Dreh werden sich die Mehrkosten einfach aufbelaufen. Das können wir jetzt als PureCuts nicht 1:1 selber stemmen. Das heißt, wir sind auf die Unterstützung unserer Kunden, unserer bestehenden Kunden und aller Neukunden angewiesen, dass sie uns bei diesem Projekt unterstützen. Ja. Und das ist halt auch quasi die Herausforderung. Es wird halt viel über Living Wages gesprochen, wie du schon richtig gesagt hast. In den letzten Jahren auch insbesondere natürlich in der Textilbranche. Aber wenn es dann darum geht, die Living Wages wirklich zu zahlen, merkt man dann doch an der einen oder anderen Stelle, dass die Bereitschaft nicht so 100% gegeben ist. Weil natürlich trotzdem ist es mit Geld verbunden. Und der Stückpreis für das fertige Textil wird natürlich steigen. Und wir haben uns jetzt halt überlegt, wie können wir jetzt quasi unsere Kunden motivieren, ohne jetzt sie quasi dazu zu zwingen, sich jetzt zum Beispiel jetzt auch nach dem Fairtrade-Textilstandard als Brand zertifizieren zu lassen. Bieten wir ihnen jetzt quasi zusätzlich zu dem normalen Stückpreis einen sogenannten Fairpreis an. Das bedeutet, dass wir in diesem Fairpreis einen 5% Aufschlag inkludieren, der eben nur zur Schließung dieser Lücke von Minimum Wages und Living Wages dienen soll.
Okay,
also und da war die Resonanz bisher recht positiv. Natürlich gibt es da noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen. Und das Konzept des Textilstandards muss natürlich da immer wieder erklärt werden. Und welche Auswirkungen hat das? Hat das vielleicht auch mich Auswirkungen auf die Motivation der Mitarbeiter? Und es entstehen natürlich auch Ängste und es sind ja Mehrkosten. Und wenn wir natürlich jetzt sagen, wir bezahlen das, dann können wir nicht und wir jetzt aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer in eine Notsituation geraten und diese Löhne oder die Kunden uns abspringen und sagen, wir zahlen es jetzt nicht mehr. Und dann zu sagen, unseren Mitarbeitern sagen, wir können es euch nicht mehr zahlen, dann kommen wir natürlich auch in eine bremslige Situation. Also es ist halt schon mit hohem Risiko verbunden für alle Beteiligten. Aber wir werden jetzt diesen Weg gehen, soweit es eben geht, und versuchen halt bis 2025 Living Wages zu zahlen. Ja.
Und was sind so deine Strategien? Wie versuchst du die Brands davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, dass sie eben diesen Fair Price zahlen?
Also ich versuche das auf dem Weg, das so zu kommunizieren, dass es natürlich für sie erstmal eine einmalige Sache ist. Es ist quasi eine einzigartige Gelegenheit, auch soziales Engagement zu zeigen. Mhm. Weil die Brands, die jetzt bei uns produzieren lassen oder auch viele andere im Markt, positionieren sich aus meiner Sicht als sehr nachhaltig und fair und ethical. In diesen Begriffen wird da ja sehr gerne geworben. Und ich finde, diese Brands sollten natürlich dann auch gerade sowas unterstützen, um zu zeigen, dass sie es auch wirklich ernst nehmen.
Ja,
und
klar.
Ich meine, sie können natürlich dann auch gegenüber ihren Kunden sagen, dass sie da quasi mit, wenn nicht Initiator sind, aber mit die Ersten, die so ein Projekt quasi aktiv unterstützen.
Ja, das machen wir ja zum Beispiel.
Genau, was Melaware dann tut. Thema bei Brand Fashion wird es dann ähnlich sein.
Genau.
Und das ist einfach notwendig und ist halt völlig legitim, das natürlich auch fürs Marketing zu nutzen.
Und spreche darüber.
Genau.
Also wenn man sich dann, also wenn sie bereit sind, das zu zahlen, dann können sie das ja auch zeigen und ihren Kunden auch so weitergeben. Und das schafft ja auch Awareness bei den Kunden, wenn sie sehen, oh ja, da sind Brands, die zahlen mehr und dafür kriegen die Arbeiterinnen.
Also ich glaube schon, dass sich das auch am Ende einfach auszahlt, wenn Kunden sehen, dass es ihre Marken einfach auch ernst nehmen und sich bei sowas beteiligen und einfach nicht irgendwie nur reden. Und was auch ganz entscheidend ist, es kann halt, egal um was es jetzt geht, um Nachhaltigkeit oder soziale Fairness, es kann irgendwie aus meiner Sicht nicht die ganze Verantwortung beim Produzenten liegen. Das ist halt das, was ich so in den letzten Monaten gemerkt habe, auch bei meinen Reisen, auch bei anderen Produzenten oder unseren Zulieferern. Es wird halt von Marken sehr viel erwartet, quasi das absolute Maximum in allen Bereichen, aber man ist halt nicht bereit, die Produzenten wieder dabei zu unterstützen. Und das finde ich halt, das ist nicht fair. Es hat nichts mit fairen Geschäftsbeziehungen zu tun, auch nicht mit nachhaltigen Geschäftsbeziehungen. Das ist für mich quasi eine Grundbedingung, dass da alle Seiten sich daran beteiligen. Und ich meine, wir leisten unseren Beitrag dazu, indem wir natürlich die Löhne mitfinanzieren, aber gerade jetzt im letzten Jahr wird es halt schon eine Summe, über die man nicht einfach mal so leichtfertig verfügen kann.
Ja, klar.
Und ohne zu wissen, was kommt danach oder können wir das überhaupt? Also wir wissen ja nicht, was in den 5 Jahren passiert. Es kann auch sein, dass das ganze Projekt aus welchen Gründen auch immer scheitert, weil nicht genügend Leute mitmachen. Das weiß halt keiner so genau. Und dann
müssen eure Kunden eben auch mittragen und euch dabei unterstützen.
Ja.
Nur so ist das eben möglich.
Und am Ende natürlich auch der Konsument.
Genau. Ja, wir Konsumenten müssen auch bereit sein, mehr zu zahlen.
Ja,
ich würde jetzt schon zu meiner letzten Frage kommen. Und die war so ein bisschen, geht so ein bisschen in die positive Entwicklung, die du vielleicht siehst in der Industrie. Was sind da so Veränderungen, die du vielleicht hier in Indien beobachten konntest? Hat sich da irgendwas?
Also ich habe im Vorfeld natürlich schon ein bisschen recherchiert, gibt es überhaupt einen nachhaltigen Textilmarkt in Indien? Gibt es irgendwie nachhaltige Marken? Produzenten wusste ich ja schon, dass es den einen oder anderen gibt. Und gibt es vielleicht auch irgendwie Concept Stores, Green Concept Stores in Indien, die sich dem Thema widmen? Und da musste ich erstaunlicherweise, also positiv feststellen, dass da doch mittlerweile eine Awareness da ist. Also man öffnet sich dem Thema und die Leute werden immer bewusster. Das heißt, es gibt hier aus meiner Sicht doch recht viele indische nachhaltige Marken, Textilmarken, wenn auch relativ kleine, aber nichtsdestotrotz gibt es sie. Und je mehr man sich damit befasst, desto mehr entdeckt man auch. Es gibt doch auch eine relativ große Anzahl an Textilproduzenten, die sich dem Thema widmen. Ich glaube, dass Indien da schon für sich erkannt hat, dass es einfach in dem Bereich noch mehr tun muss. Also man trägt natürlich eine Verantwortung, die Textilindustrie spielt in Indien einfach eine sehr zentrale Rolle. In Indien ist war Textilland und wird wahrscheinlich auch noch sehr lange Zeit Textilland sein. Und ich meine, ca. 60% der Biobaumwolle kommt aus Indien. Also Indien ist der größte Biobaumwollproduzent weltweit. Und das zeigt ja schon, dass da Potenzial einfach da ist. Und das muss man jetzt einfach nur noch nutzen und weiter ausschöpfen. Und aus meiner Sicht sollte Indien da einfach Vorreiter werden und sagen, wir werden jetzt hier der nachhaltigste Textilland der Welt.
Ja,
das ist natürlich meine Vorstellung.
Vision.
Aber das bleibt abzuwarten, wohin sich da die Reise entwickelt. Aber insgesamt, jetzt unabhängig auch von Indien, finde ich, dass sich in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Also das Bewusstsein auch der Konsumenten wird immer stärker. Auch die Marken spüren natürlich, dass es so nicht mehr weitergeht. Also der Status quo ändert sich und Klimaveränderung kann man ja nicht mehr ignorieren.
Auch in Indien sprechen alle eigentlich vom Klimawandel, weil es ist einfach nicht mehr zu leugnen und die Leute spüren das auch hier einfach schon ziemlich stark.
Ja. Also es führt einfach kein Weg dran vorbei, da entsprechend zu agieren. Und ich meine, es wird immer wieder neuen Stoffen geforscht, die einfach weniger weniger Ressourcen verbrauchen im Anbau. Und da gibt es ja ganz tolle Entwicklungen. Man kehrt auch wieder so ein bisschen zu alten Fasern zurück, wie zum Beispiel Hanf, was ich sehr, sehr positiv finde, um einfach auch Alternativen zu schaffen. Und die Zukunft wird da, glaube ich, sehr spannend werden. Also da werden wir noch einiges erleben und ich hoffe, dass wirklich nachhaltige Textilproduktion, eigentlich müssen wir gar nicht über nachhaltige Textilproduktion reden, weil das sollte ja sowieso Standard sein, aber es ist es leider nicht, aber ich hoffe, dass es wirklich Normalität wird.
Ja, vielen Dank, Jan, für das spannende Interview und die vielen Einblicke in deinen indischen Arbeitsalltag und auch in die nachhaltige Industrie. Und auch deine Aufgaben als Nachhaltigkeitsmanager. Ich habe euch die Webseite von PureCots und von dem neuen Fairtrade Textilstandard in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt. Und dann könnt ihr hier gerne einfach nochmal weiter recherchieren. Außerdem kann ich euch natürlich auch unsere Folge mit Rafa von Fairtrade zu dem Thema nochmal sehr ans Herzen legen. Die ist auch sehr spannend geworden. Ich freue mich, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Tschüss!
Tschüss!